dann machen wir noch weiter mit Herrn Simniok und dem Thema Leasing.
Ja, dann kommen wir zum immer wieder erquickenden Thema Leasing und da insbesondere zu den Entscheidungen aus dem Oktober-Meeting des IASB, das ja auch gleichzeitig den Abschluss der Redeliberations darstellte. Grundsätzlich wurden einige kleinere Sweep-Issues erörtert und geklärt, welche im Rahmen des externen Reviews festgestellt wurden. Das habe ich in der Covernote dann jeweils auch nochmal dargestellt. Diese sind jedoch keine Fatal Flaws in dem Sinne gewesen, sondern sicherlich eher kleinere Inkonsistenzen bzw. Unklarheiten, die bereinigt bzw. beseitigt wurden. Der wichtigste Punkt der Sitzung war dementsprechend erwartungsgemäß die Festlegung des Erstanwendungszeitpunkts für den bevorstehenden IFRS 16. Und zur Debatte standen da die Erstanwendung ab dem 01.01.2018 oder ab dem 01.01.2019. Die Argumente, die für 2018 gesprochen hätten, wären im Wesentlichen gewesen, dass das wohl das von den Usern gewünschte Datum gewesen wäre und es auch halt keine zusätzliche Verzögerung sozusagen bei der Anwendung des Standards gegeben hätte. Und durch den dann herzustellenden Gleichlauf mit IFRS 15 und IFRS 9 wäre aus Sicht der User halt auch ein kürzerer Zeitraum mit Bilanzierungsänderungen und somit auch ein kürzerer Zeitraum mit Unsicherheiten gewesen. Die Argumente, die für 2019 gesprochen und am Ende halt dann auch überzeugt haben, war, dass das von den Erstellern das präferierte Datum war, dass 3 Jahre nach Vorbereitungszeit nach Veröffentlichung eines Standards als nötig erachtet werden und dass auch hier an der Stelle wieder IFRS 9 und IFRS 15 eine Rolle gespielt haben, aber in dem Sinne, dass ein dritter Standard in einer Periode in der Erstanwendung dann doch als zu aufwendig für die Ersteller gesehen wurde.
Aber mit Early Application.
Genau.
Das heißt, im Prinzip sind doch alle glücklich, weil diejenigen, die es früher wollten, also können, also von der Preparer-Seite, natürlich nicht von der User-Seite, weil die müssen halt nehmen, dass sie, was sie kriegen können, aber grundsätzlich Preparer können sagen, wir haben ein Big Bang-System-Change. Oder sagen, okay, wir machen es halt nacheinander.
Genau, also freiwillige vorzeitige Anwendung ist gestattet. Mit dem Disclaimer, dass es daran liegt, dass, oder dass in dieser Periode, beziehungsweise im Zweifelsfall auch vorher schon IFRS 15 angewendet werden muss, wenn man IFRS 16 vorzeitig anwenden möchte. Sie hatten es ja gerade gesagt, an sich können alle zufrieden sein. Im Großen und Ganzen ist es sicherlich auch richtig. Ich glaube, nicht ganz zufrieden ist die Deutsche Telekom, die halt noch einen zusätzlichen Alternativvorschlag eingebracht hatte, der halt auch in der Sitzung des IASB selber nochmal erörtert wurde. Und zwar hatten die vorgeschlagen, eine separate Erstanwendung der Regelung für Leasinggeber und Leasingnehmer zu ermöglichen. In dem Sinne, dass dann die Leasinggeberbilanzierung bereits ein Jahr früher als die Leasingnehmerbilanzierung angewendet werden könnte oder hätte werden können. Für die Telekom wäre das wohl vorteilhaft gewesen, da diese beabsichtigt, IFRS 16 vor allen Dingen wegen der Leasinggeberbilanzierung freiwillig vorzeitig anzuwenden, um halt einen Gleichlauf mit IFRS 15 zu erreichen. Das führt dann aber natürlich zwangsläufig dazu, dass sie nicht nur die Leasinggeberseite, sondern auch die Leasingnehmerseite freiwillig vorzeitig anwenden muss, was sie als ihrer Meinung nach zu Unrecht aufwendig empfunden haben. Und deswegen hatten sie halt die Splittung des Standards vorgeschlagen. Wie gesagt, die IASB hat das kurzzeitig auch diskutiert. Es wurde allerdings darauf verwiesen, dass die Telekom das einzige Unternehmen war, was einen dergelagerten Vorschlag unterbreitet hat und dass keine offensichtlichen Vorteile aus diesem Vorschlag erwartet werden, jedoch eine hohe zusätzliche Komplexität bei der Formulierung des Standards und dann sicherlich auch für einige Unternehmen bei der Erstanwendung entstanden wäre. Und deswegen wurde der Vorschlag nicht weiter verfolgt.
Wenn wir mal realistisch sehen, also angenommen, im günstigsten Fall kommt der Standard jetzt im Dezember.
Ist auch weiterhin vorgesehen
zumindest. Ja, ja. Ich sage ja, im günstigsten, man muss den Ansporn ja immer hochhalten. Würde man voraussichtlich ein Endorsement tatsächlich noch bis Ende 2016 sehen? Wie lang vollzieht sich der Prozess? Weil ich glaube, die Diskussion an einigen Stellen im Leasingstandard, es geht dann noch mal ein paar Wogen, sprich diejenigen Unternehmen, die evaluieren, vorzeitig anzuwenden, für die ist das natürlich auch ein Kriterium, weil das, ich sag mal, der letzte Damm bricht in dem Moment, wo das Endorsement da ist.
Das sind zwei Fragen in einer, weil eine vorzeitige Anwendung von IFRS 16 gekoppelt ist an die gleichzeitige vorzeitige Anwendung von IFRS 15. Ja, es gibt also Junktim zwischen den beiden Standards. Zu IFRS 15 haben wir heute gehört, dass das ARC noch auf dieser Seite entscheiden soll und dass das Endorsement-Verfahren wahrscheinlich in Q1 nächsten Jahres abgeschlossen wird. Bei LISE sieht das Ganze etwas anders aus und das hängt nun mit Überlegungen auf amerikanischer Seite zusammen. Die Amerikaner haben wohl unlängst entschieden, den Erstanwendungszeitpunkt auf 2020 zu verschieben. Und daraufhin hat jetzt die Kommission wohl überlegt, ob sie selbst auch praktisch das Endorsement verzögern sollte. Und das würde natürlich dann dem Wunsch der Unternehmen, die vorzeitig anwenden wollen, zuwiderlaufen. Diese Denke hat man offensichtlich in Brüssel noch nicht wirklich auf dem Radar gehabt. Die schienen einfach nur davon auszugehen, die Amerikaner machen später und dann haben wir auch Zeit, im Zweifelsfall wollen wir dann auch später. Aber dass es welche gibt, die auch früher wollen, weil sie vielleicht gar nicht so viele Leasingverträge haben und sagen, komm, weg damit, das machen wir in einem Abwasch, das hat man so nicht gesehen und da muss man offensichtlich nochmal in sich gehen. Das Endorsement selbst zu IFRS 16 wird, um das mal sehr höflich auszudrücken, schwierig werden oder herausfordernd. Es gibt natürlich noch extremen Gegenwind, speziell vom Branchenverband. Die Preparer halten sich im Augenblick eher zurück, was nach Aussage von Business Europe daran liegt, dass man beim Fatal Flaw ja nicht beteiligt gewesen ist. EFRAG hat mehrfach darum gebeten, den Fatal Flaw Review offen zu gestalten, damit die Preparer eben auch sehen können, was da demnächst auf sie zufliegt. Das hat der IASB abschlägig beschieden. Gleichwohl ist in der letzten Woche ein Dokument auf die Website gestellt worden, in der die überarbeitete Leasing-Definition mit einigen Anwendungsleitlinien und Beispielen reproduziert wird, sodass man sich das praktisch im Vornherein angucken kann. Und das explizit mit dem Wunsch dort eingestellt wurde, dass sich die Preparer das ansehen können. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass es noch weitere Scharmützel dort geben wird. Und einige Abgrenzungsfragen, bin ich in IFRS 15, bin ich in IFRS 16, glaube ich, bis zum Schluss ungelöst sein werden. Und egal, ob ich da eine harte Regel reinschreibe oder ob ich in irgendeiner Form noch 30 Paragraphen anflicke, ich glaube, das wird man nie lösen können. Das klassische hüttensche Beispiel der Miete von Cloud-Services ist da exemplarisch. Ja. Je nachdem, ob ich sage, ich miete Speicherkapazität oder ich miete einen Rechner an, ist letztlich so schwer im Grunde genommen zu definieren. Natürlich kann ich allein durch die Vertragsgestaltung dann im Zweifelsfall den Switch in die eine oder die andere Rechnung bewerkstelligen. Ich glaube, da wird es in der Praxis noch einige Überlegungen geben. Und ob man das jetzt im Wege des Endorsements abwarten will oder ob man hier sagt, komm, wir müssen irgendwann mal zum Zuge kommen, vermag ich noch nicht zu sagen. Wir haben noch keinen Kriterienkatalog bekommen von der Kommission, was denn wir im Rahmen von Public Good Überlegungen abtesten sollen. Das Einzige, was man uns schon vor einiger Zeit mitgegeben hat, was auch tatsächlich geprüft worden ist, ist das Thema Covenants. Da mögen Sie vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren.
Also kann man als Executive Summary von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, zusammenfassen, dass es durchaus schwierig sein kann, im Jahr 2016 oder bis Ende 2016 tatsächlich ein Endorsement stehen zu haben.
Ja.
Ja, dann komme ich nochmal kurz zu dem angesprochenen Punkt der Umfrage zu den Covenants. Die hat der EFRAG gemeinsam mit den nationalen Standardsettern durchgeführt. Und ich glaube, in Summe sind Mitte 40 Rückmeldungen eingegangen. Jedoch muss man sagen, dass, was letztendlich auch schon bei Betrachtung des bloßen Fragebogens zu befürchten war, dann wahrscheinlich auch auf Basis der Rückmeldung eingetreten ist, dass diese halt sehr schwierig zu interpretieren sind. In dem Sinne, dass sich EFRAG wohl auch eine gewisse Quantifizierbarkeit aus den Rückmeldungen erhofft hatte, die jedoch auf Basis auch der Fragen halt nicht darstellbar ist. Und zum anderen, dass das Ergebnis selber halt eigentlich auch das widerspiegelt, was vorher zu erwarten war, in dem Sinne, dass Covenants in Leasingverträgen oder beziehungsweise in Kreditverträgen, die auf Leasingbilanzierung zurückzuführen sind, in der Regel doch dem Frozen Gap entsprechen. Das heißt, die alte Bilanzierungswelt würde beibehalten werden und der IFRS 16 würde da jetzt zu keinem Verriss der Covenants führen. Und zum anderen als zweite Variante, dass insofern entsprechende Covenants hinterlegt sind, dass diese auch nochmal bei der Änderung der Bilanzierung nachverhandelt werden können. Das sind, wie gesagt, die grundsätzlichen Ergebnisse dieser Befragung, die waren in gewisser Weise halt zu erwarten. Und in dem Sinne jetzt der Quantifizierung des konkreten Impacts, das lässt sich leider aus den Antworten beziehungsweise auf Basis des Fragebogens halt auch nicht umsetzen oder daraus ableiten. Und deswegen ist halt auch noch fraglich, inwiefern die Ergebnisse dieser Befragung jetzt dann bei der Einschätzung halt beispielsweise des Public Good Kriteriums dann im Rahmen der Indexierungsüberlegungen überhaupt einen gewichtigen Einfluss haben können. Ja, ansonsten den weiteren Punkt zur Veröffentlichung des neuerlichen Projektupdates hatte mir Herr Barko schon vorweggenommen. Und ich glaube, dann werden wir einmal quer durch die Entwicklungen der letzten Wochen bzw. Monate und ich für meinen Teil dann auch schon wieder am Ende.
Frage vielleicht an den Fachausschuss. Gibt es aus eurer Runde etwas, was ihr über den Leasingstandard hört? Seid ihr über Verbände oder andere Unternehmen, Peergroups irgendwie informiert worden? Habt ihr euch irgendwo mit den Materialien auseinandergesetzt, die der IASB da auf die Website gehängt hat?
Ich kann allenfalls, du erwähntest ja Business Europe ja schon, da mitteilen, dass man natürlich fragt, ist dieser Standard so, wie er da jetzt kommt, ein High-Quality-Standard? Und das gegebenenfalls dann nochmal highlighten will, was das Endorsement natürlich erschweren würde. Und da sind die Lager auch gespalten, weil das eine sagt, naja, wie kommt es denn dazu? Eigentlich ist der Standard so, wie er sich entwickelt hat, natürlich getrieben von Eingaben, die gemacht wurden. Eigentlich der Versuch, das Ganze dann in alle Richtungen auszuloten und das Beste daraus zu machen. Und diejenigen, die also da jetzt sagen, naja, das ist nicht High Quality, wenn man ganz hart theoretisch konzeptionell bei irgendwelchen Dingen geblieben wäre, dann hätten sie dann gesagt, naja, das ist Kosten-Nutzen oder irgendwas anderes steht nicht im Vordergrund. Also das ist schwierig und insofern, deshalb war auch vorhin meine Frage nach dem Endorsement, ich da auch das Gefühl habe, naja, der Standard kommt jetzt nach meinem Erwarten doch überraschend, in Anführungszeichen, kommt er jetzt. Es war ja lange Zeit überhaupt nicht klar, ob das Projekt als solches nicht eingedampft wird. Und insofern ist der nächste Schritt der alles Entscheidende, wie sieht es insgesamt mit dem Endorsement aus, was ja eigentlich nicht fehlschlagen kann, weil wir sonst auch noch eine weitere europäische Krise haben, sozusagen.
Fand ich ganz interessant, weil ich jetzt den Eindruck hatte, so was ich so von Leasingverbänden so vernommen habe, dass die jetzt ihren Frieden fast schon geschlossen haben. Ich hatte das gewundert, ich hatte mal Aussagen gehört, dass wir haben jetzt schon viel erreicht und Standard kommt deutlich später als vermutet und so. Also das wusste ich gar nicht, dass da jetzt noch, ich selber habe da keine Meinung, muss ich ganz offen sagen, dass da noch so fundamental Opposition doch durchaus besteht. Bei Business Europe gegebenenfalls hatte ich so gar nicht mehr so wahrgenommen. Wie ist das Stimmungsbild?
Also wie es bei Business Europe ist, kann ich nicht exakt wiedergeben. Das kann Martin wahrscheinlich besser. Also wir kriegen immer mal so ein paar Highlights von Patrice Matteau, das ist der Vertreter von Business Europe beim EFRAG Board, mit. Aber Leasing stand geraume Zeit jetzt eigentlich bei uns nicht mehr auf der Agenda. Das, was wir jetzt unlängst bekommen haben, ist ein Schreiben von Lease Europe, das ist der Europäische Branchenverband, bei dem nach wie vor darauf hingewiesen wird, dass man fundamentale Vorbehalte gegen den Standard habe. Also Frieden gemacht, glaube ich, wäre sehr euphemistisch. Also ich glaube, man schluckt das Ding eher, als dass man damit dann wirklich zufrieden ist. Ein Teil der Punkte, glaube ich, kann man abhaken. Die sind unschön. Ja, allein die Tatsache, dass ich auseinanderlaufen zwischen Leasinggeber, Leasingnehmer, Bilanzierung habe, Führt natürlich überall dort, wo ich Headlease-Sublease-Konstruktionen innerhalb des Konzerns habe, zu Verwerfungen. Das ist unausweichlich so. Auf der anderen Seite argumentiert der IASB natürlich damit, dass man mittlerweile den Preparern und speziell Europa so weit entgegengekommen ist, dass man sagt, also was sollen wir jetzt eigentlich noch machen, ohne dass wir den Standard halt so weit aufweichen, dass wir uns einfach der Lächerlichkeit preisgeben. Ich denke, man hat seinerzeit den richtigen Punkt verpasst, wo man die Notbremse hätte ziehen können. Das war nach dem Wechsel von Tweedy auf Hugo Forst. Da hätte er im Grunde genommen sagen können, so, wir gehen mal in uns und machen mal einen Projektdurchblick. Aber jetzt ist es, glaube ich, zu spät und jetzt kommt man da gesichtswahn sicherlich nicht mehr raus.
Vielleicht noch ergänzend, also wenn man Business Europe hört, denkt man ja, na prima, das ist die Sicht von Europa. Vielfach muss man da vielleicht im Hinterkopf halten, dass das teilweise sehr, sehr stark frankophon geprägt ist. Vor dem Hintergrund Acteo sitzt da eben auch mit dabei, ja, einige französische Unternehmen. Insofern muss man dann dort da eher immer ein bisschen stärker entgegenhalten und diese Dinge eben auch aufzeigen, warum der Standard sich so entwickelt hat und was der Wert dahinter ist. Weil sonst man auch Gefahr läuft, dass von dort Fundamentalopposition kommt, aber eben sehr, sehr stark bedingt durch Landesgrenzen geprägt.
Der gallische Hahn kräht auch hier. Ja. Also ich vermag im Augenblick noch nicht zu sagen, wie das Endorsement ausgehen wird. Ich glaube nur, dass es schwer wird, weil in der Tat also die Franzosen sich hier sehr auf die Hinterbeine stellen und sagen, also das Ding ist einfach Schrott, das braucht kein Mensch. Es ist, man zerstört eine in sich geschlossene Konzeption durch eine andere, die im Zweifelsfall genauso viele Spielräume beinhaltet und eben dazu noch nicht vollständig ist, weil sie nur die eine Seite abdeckt und nicht die andere. Also das ist das Argument, was dann immer wieder gebracht wird. Und ich denke, das wird eine ziemlich laute und ziemlich schmutzige Angelegenheit werden. Auf der anderen Seite steht dahinter natürlich die Fundamentalfrage, will sich Europa von den IFRS verabschieden.
Du sagtest, USA ist 2020. Wiederum vor dem Hintergrund des ein Jahres mehr Vergleichsperiode oder was hat man dort als
das ist der wesentliche
Grund Punkt. Genannt in diesen ja. späten Zahlen?
Ist der wesentliche Punkt, also ein weiteres Jahr, um Vergleichszahlen zu präsentieren. Man hat wohl mit einigen Preparern gesprochen, die entweder auf der Lessor- oder auf der Lessee-Seite unterwegs sind und sagen, die Systemanpassungen, die brauchen doch erheblich Zeit. Und das würde man nicht schaffen, wenn man beim Datum 2019 bliebe, aufgrund der zwei Vergleichsjahre, die man halt liefern müsste.
Ja, also klar, wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte, wobei also die Bedenken der Franzosen, ich und ich glaube noch einige andere bei uns im Unternehmen, wir teilen. Also die Position kann ich gut verstehen. Ich sag mal, was sag ich mal, die Umsetzung angeht. Also klar, wir schielen natürlich auch auf das Endorsement und die Frage, ob das in 2016 kommen wird, wird natürlich eine entscheidende sein. Ich meine, was allerdings schon eine Erwartungshaltung, also wir haben schon eine Erwartungshaltung aufgebaut und ich glaube, hier ist es eigentlich mehr eine zeitliche Frage. Ja, im Prinzip verdichtet sich das ja eigentlich mehr so ein bisschen dann auf die Frage, wie sieht das mit dem Erstanwendungszeitpunkt aus? Inhaltlicher Natur, glaube ich, trotz aller Bedenken, die es da geben wird, wird es da, glaube ich, keine großen Abweichungen mehr geben. Und also, ja, im Prinzip muss man halt mal zusehen, wie man jetzt, sage ich mal, in nächster Zeit eben mit der Situation umgeht. Also, wir haben begonnen, da ein Projekt mal aufzusetzen und uns die Dinge anzusehen. Und das wird auch immer konkreter. Gut, letztendlich, also große Hoffnung in Anführungsstrichen in das Endorsement-Verfahren setzen wir nicht, aber genau, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich habe eine konkrete Frage zu diesen vorläufigen Entscheidungen, die getroffen wurden, zu den Sweep-Issues. Da geht es eben auch darum, wenn ein Leasing-Verhältnis jetzt verlängert wird. Ist mein Verständnis dann richtig, dass das im Prinzip dann so abgebildet wird wie eine Bilanzverlängerung, also sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite? Oder wie habe ich das, diesen Bullet Point hier zu verstehen?
Also Ihnen geht es ja um den ersten Bullet Point, dass ja. halt eine Vertragsmodifikation, welche die Nutzungsvereinbarung ja. für einen zugrunde liegenden Vermögen zeitlich mhm. aussehen, als Fortführung des bestehenden Leasingverhältnisses mhm. zu bilanzieren ist. Und ja, in dem Sinne ist es so, dass, wie gesagt, dass, der Vermögenswert und damit halt auch das Right of Use Asset und die Verbindlichkeit beibehalten werden. Und ja, es ist dann faktisch eine Bilanzverlängerung.
Also auf jeden Fall ergebnisneutral.
Ja. Die Alternative wäre halt gewesen, das im Sinne einer Option zu interpretieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt dann sozusagen das als separaten Lease einzubuchen. Und das wurde halt jetzt abschlägig beschieden. Danke.
Guido, vielleicht an dich die Frage, ob du über euer Netzwerk Unbehagen hörst. Mir ist zugetragen worden von Roger, dass man offensichtlich in England aus den Big Four Gesellschaften erheblichen Widerstand hört und sagt, also gegen die Unklarheiten, die sich im Zusammenhang mit IFRS 16 ergeben, sei IFRS 15 ein Spaziergang gewesen. Hast du aus eurem Netzwerk mal irgendwas Vergleichbares gehört?
Das war die fundamentale Position des 2016. Das war ja. Dass da irgendwie fundamental Opposition ist, habe ich jetzt nicht gehört. Dass man da jetzt auch nicht das aus UK das besonders getrieben würde. Würde mich wundern, weil eigentlich immer die UK-Firma, was den Standard angeht, sogar positiver dem gegenüberstand als die Kontinentaleuropäer. Also dass die jetzt auf einmal den Standard mal gelesen haben, ihre Hause sagen, auch das ist ja doch nicht so toll, könnte ich mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. Dann hätte man das schon früher merken können. Aber.
Dann vielen Dank.
Dann machen wir 15 Minuten früher schon den fliegenden Wechsel.